Es klappt. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ob im Tal oder Berg oder wo auch immer, wenn wir Jesus haben, dann sind wir immer auf der besten Seite. Mein Thema heute Nachmittag ist, stell dich deiner Wirklichkeit und lauf nicht immer davon. Auch wenn manchmal der Teufel uns Steine in den Weg legt, weil wir Schwierigkeiten haben, wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen. Mit Gott klappt es. Mit Jesus geht es. Und wir haben einen wunderbaren Heiland. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier. Und ich freue mich für jeden, der kommt, der von Gott was erwartet. Was ist ein vollkommener Gottesdienst? Vielleicht möchtest du wissen, was ist ein vollkommener Gottesdienst? Nicht nur, dass wir viel singen, perfekt singen, gut singen, nein, was ist der vernünftige Gottesdienst? Lass uns herauskriegen. Nicht nur, dass wir hier etwas absitzen und sagen, es war schön, es war viel Krimbim, viel Rimbidimi. Was ist der vernünftige Gottesdienst? Wir wollen darüber nachdenken. Herzlich eingeladen. Dann am Samstag werden wir über den Apostel Paulus sprechen. Paulus ist ein ganz eigenartiger Mensch. Zuerst mal bekämpfte Jesus und dann kämpfte für Jesus. So ist sein Leben, sein Wirken und seine Geschichte. Und dann eine nachgeholte Himmelfahrtspredigt. Jesus ist in den Himmel angekommen. Und was habe ich davon, wenn er jetzt im Himmel ist? Wenn er beim Vater im Himmel steht und sagt, ich brauche Jesus hier. Wo ist Jesus jetzt zu finden? Er ist aufgefahren zum Vater im Himmel. Was haben wir davon? So, stell dich deiner Wirklichkeit. Jesus sagt einmal zum Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Es gibt zwei verschiedene Wirklichkeiten in der Welt. Zuerst einmal die sichtbare und dann die unsichtbare Realität. So, das sind Tatsachen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Was ist das Sichtbare und was ist das Unsichtbare? Und manchmal werden wir von der unsichtbaren Realität eingeholt, ohne dass wir es wollen, denken, plötzlich sind die Dinge so, wie sie ja von Gott vorgesehen sind. Ganz anders, als wir gedacht haben. Und sie holen uns ein. Manchmal holen unsere Sünden auch ein. Sünde ist auch eine Wirklichkeit. Und die Sünde findet uns. Egal, wie lange wir das verdrängen und wie viele Jahre, Monate, Jahrzehnte, denk an Jakob, verstehst du, das soll niemand erfahren, plötzlich ist das wieder da. Oder bei den Brüdern von Jakob, von Josef. Die haben auch versucht, alles zu vertuschen. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Aber was ist? Plötzlich ist der Josef noch am Leben. Plötzlich ist er König von Ägypten. Also die Sünde wird uns wiederfinden. Uns findet die Realität wieder. Du kannst machen, was du willst. Du wirst immer wieder von der Sünde eingeholt. Von der Vergangenheit, von der Geschichte. Bis sie wieder gut gemacht worden ist. Stell dich deiner Wirklichkeit und lauf nicht davon. Manchmal denkt man, Gott sieht das nicht, aber Gott sieht es. So, man kann sich selbst und Gott nichts vormachen. Vor vielen Dingen kann man sich drücken, man kann es leugnen, es ist nicht wahr, bestimmte Themen kann man ausklammern und meiden, aber die kommen. Wenn wir bestimmte Themen nicht behandeln und nicht bearbeiten und nicht uns damit auseinandersetzen und sie unterdrücken oder verdrängen, die holen uns ein. Plötzlich, irgendwann, spätestens im Alter, wenn es nach Hause geht. Denk an Jakob, als es nach Hause ging, plötzlich, oh, da lebt doch der Esau hier in der Gegend irgendwo. Verstehst du? Und plötzlich kommen da die Gefühle und dann hört man noch eine Nachricht, jetzt kommt der Esau dir entgegen mit 400 Mann. Viele haben verlernt, auf die innere Stimme ihres Herzens zu hören und auf die Zeichen zu achten, was Gott uns so als Signale unterwegs gibt. Die Zeichen sollen gedeutet und verstanden werden. Deshalb achte auf die Zeichen, die die Wirklichkeit anzeigen. Was ist die Wirklichkeit? Es gibt andere Realitäten, ich habe euch gesagt, die sichtbare und die unsichtbare. Und die sichtbaren lassen wir vergessen, aber durch die unsichtbaren, diese tiefe innere Stimme, das Gefühl, die Ahnung, und dann die Vermutung. Und so viele Dinge sind es, die uns warnen, pass auf. So viele wollen das nicht einsehen und dann ist es zu spät oft im Leben, wenn man das Verborgene unterdrückt und verleugnet. Die Bibel sagt, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Du hörst so viel, das Gewissen ist so eine verborgene Stimme. Das Gewissen. Und dann, wenn man darauf nicht achtet, nicht nur auf die Krankheiten. Ich komme nachher auch auf die Krankheiten zu sprechen. Auch die Krankheit ist eine Sprache der Wirklichkeit. Verstehst du, wenn wir den Körper überfordern, wenn wir über die Verhältnisse leben, wir werden krank und dann musst du nicht wundern, wenn du zitterst und andere Probleme hast. So viele schlittern in die Katastrophe hinein und merken, es ist viel zu spät. Und oft werden nur die Symptome dann behandelt beim Arzt. Nur die Symptome, aber nicht die Ursache. Was ist der Hintergrund? Was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit ist es, was uns einholt. Die Wahrheit holt uns immer wieder ein. Du kannst nicht weglaufen. Viele wissen es nicht. Und dann lassen sich treiben und dann irgendwo stranden sie. Und Gott lässt es zu, dass du gerade dort strandest, wo du wieder weitermachen sollst. Da, wo du vielleicht aufgehört hast, da, wo du weggelaufen bist, das, was du nicht wissen wolltest, plötzlich ist es wieder eine Realität. Denk an die Brüder von Josef. Sie haben gedacht, unser Josef ist tot. Also nach dem kräht kein Hahn. Und plötzlich ist er der Chef der ganzen Geschichte. Plötzlich ist er da und da werden sie konfrontiert. Und dann können sie nicht mehr weglaufen. Denn Josef erkennen sie nicht sofort, aber plötzlich, der Josef weiß, das sind meine Spitzbuben, die mich in die Grube geworfen haben, die mir zugesetzt haben, die mir Probleme gemacht haben. Vielen fehlt echte Wahrnehmung der Tatsachen und der Wirklichkeit. Wer oder was steckt dahinter? Meistens ist es Sünde, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit. Vielfach ist es, wir richten. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht richten. Wir sollen niemanden verdammen, wir sollen niemanden verurteilen, auch wenn die uns wehgetan haben. Wir sollen so tolerant sein, lass es. Wir übergeben Gott. Gott ist unser Rache. Er rächt sich für die Geschichte. Er rächt sich für mein Auge, für mein Ohr, für meinen Arm, für meinen Finger, für was es auch immer ist, für meine Verluste. Wir sollen Gott überlassen. Aber wenn wir dann meinen, ich muss mich verteidigen, viele sollten erkennen, wer ist der Drahtzieher hinter den Kulissen. Und ohne Zweifel der Teufel zuerst nochmals. Aber der Teufel kann nichts tun, der muss Menschen engagieren und aktivieren. Und er benutzt Menschen, meistens Menschen, die uns nahestehen. Verwandte, Freunde, Brüder, Familienangehörige, welcher Form auch immer. Plötzlich sind die, die uns quälen. Nicht der Teufel. Der Teufel ist irgendwo. Das ist der Geist. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Selig sind, die nicht sehen und doch verstehen und glauben. Viele sehen nur die Folgen und die Symptome, aber sie wissen nicht, wie kann ich der Sache angehen. Wirklichkeit. Wie kann ich den Grund erkennen, die Ursache. Wer steckt dahinter? Oft sind es Sünden aus der Vergangenheit, Sünden von meinen Vorfahren. Auch die rächen sich, denn keine Sünde bleibt ungesühnt. Auch wenn meine Vorfahren gesündigt haben, das muss ich ausbaden. Es sei denn, ich komme zu Jesus und sage, Jesus, vergib nicht nur mir, vergib all denen, die nicht wissen, was sie tun. Und es gibt so viele, die nicht wissen, was sie tun. Jesus musste all den Leuten vergeben. Er musste den Juden vergeben, den Römern vergeben, den Judas vergeben, dem Petrus vergeben, der ihn verraten hat. Das sind so viele, die mitgespielt haben. An deiner Katastrophe spielen so viele mit. Und da musst du dich stellen. Vater, vergib ihnen. Das sind viele. Bestimmt 3, 10, 20, 100. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Viele Menschen machen sich vor, nein, ich habe mein Leben fest im Griff. Du kannst dein Leben noch so viel im Griff haben. Diese Emotionen, das Seelische, das Geistige, das hast du nicht im Griff. Da kontrollieren dich andere Mächte. Und dann bist du irgendwann dann enttäuscht, dass es nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Wir können die Wirklichkeit nur durch unsere Sinnesorgane weg wahrnehmen. Das ist erstmal riechen, sehen, hören, schmecken. Aber es gibt noch ein Organ, das wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen können und sollen und müssen. Und das ist viel, viel tiefer und tiefwirkender. Das ist unser Bewusstsein. Mein Bewusstsein und mein Unterbewusstsein. Weißt du, mit dem Bewusstsein, mit den Sinnen nehme ich wahr, hier, das Pult. Aber es gibt noch mehr. Es gibt meinen Geist. Und die Bibel sagt, Paulus schreibt, geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Und die Probleme, die wir haben, sind nicht materieller Art. Die kriegt man schon hin, kann ich ein paar Überstunden machen und habe ich meine Rechnung bezahlt. Aber die geistlichen Dinge, die müssen geistlich aufgearbeitet werden. Und dann ist gerade mit dem Unterbewusstsein, wenn ich nicht den Heiligen Geist habe, kriege ich mein Unterbewusstsein nicht in den Griff. Ich brauche den Heiligen Geist. Denn geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet, geistlich aufgearbeitet, nicht nur theoretisch und materiell oder sichtbar, nein, auf göttliche Art und Weise. Ohne den Heiligen Geist kommen wir zu falschen Ergebnissen. Wir kämpfen, aber in die falsche Richtung. Es ist nicht die Wirklichkeit. Wir sind dann auf dem falschen Weg. Ohne den Heiligen Geist sind wir oft irritiert, kommen zu falschen Ergebnissen oder zu falschen Wirklichkeiten. Wir denken, das ist der Feind. Der, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, mein Chef, mein Pastor, meine Geschwister in der Gemeinde. Aber das sind nicht deine Feinde. Nicht die Kommunisten, sondern der Kommunismus ist dein Problem. Nicht die Sünder sind dein Problem, sondern die Sünde ist das Problem. Und wir kämpfen oft in der falschen Richtung, weil wir die falschen Leute angreifen. Lass uns wieder zurück zur Wirklichkeit kommen. Sünde verstellt uns den Blick für die Wirklichkeit. Und wir täuschen uns. Wir kämpfen dagegen den Mann, den Räuber, dem Dieb. Der kann nichts dafür, dass er bestiehlt, verstehst du? Oder jemand umbringt. Der wird getrieben von einer dämonischen Macht. Und wir haben mit Dämonen zu kämpfen. Dämonen sind Geister, die Menschen bewohnen und beherrschen. Wer nicht den Blick des Heiligen Geistes hat, wo der Heilige Geist ihm die Augen öffnet, dass er sieht, mit sehenden Augen oder nicht sehenden Augen, wie auch immer, dass er erkennt, um was es geht. Wer das nicht sieht, da kommt in Leidenschaft und Süchte. Versumpft. Je mehr er versucht rauszukommen, desto tiefer sinkt er. Weil wir die Wirklichkeit nicht erkennen, dann jagen wir ein Phantom, so ein Geist, ein Vater Morgana, denken, das ist er. Wenn ich den erwische, aber das ist es nicht, der. Du müsst den Geist bekämpfen, der dahinter steckt. Deshalb, was ihr löst und bindet, das wird im Himmel gebunden und auf Erden gebunden. Was wir hier lösen, das ist drüben gelöst und hier gelöst. Also wir müssen mit den geistlichen Mächten kämpfen und wir müssen uns im Namen Jesu lösen von dem und jenem. Diesen ganzen Phantoms, die wir nachjagen. Nicht die Leidenschaft und nicht die Sucht ist das Problem. Der Geist ist das Problem. Der Geist, der dahinter steckt. So, die verschlimmern oft die Sache, wenn wir noch mit unseren fleischlichen, menschlichen Waffen dagegen ankämpfen. Also geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Die funktionieren total anders. Und die einzige Waffe, die wir einsetzen dürfen und können, ist Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und wir müssen beten. Nicht nur wegbeten, sondern alles Gott sagen. Vater im Himmel, du siehst mein Problem. Du siehst, wie mir zugesetzt wird. Das ist sich der Wirklichkeit stellen. Die Wirklichkeit erkennen und zugeben. Wie hat Gott zum Kain gesagt? Die Sünde liegt vor der Tür. Du aber herrsche darüber. Lass dich nicht gehen. Geistliche Dinge werden anders bekämpft und anders beseitigt. Einfach Gott abgeben, Gott überlassen. Wir müssen die Hände Gottes fallen und dann macht Gott was für uns und mit uns. Unser Unterbewusstsein funktioniert anders als mein Bewusstsein. Weißt du, das sehe ich, das begreife ich, das fasse ich. Aber mein Unterbewusstsein, das kann ich nicht kontrollieren, das kontrolliert mich. Und deshalb, wir werden vom Unterbewusstsein gesteuert, ihr Lieben, ob du das glaubst oder nicht. Du atmest, ohne dass du es weißt. Du läufst aufrecht, ohne dass du es merkst. Und so vieles. Unser Herz schlägt automatisch. Das ist Unterbewusstsein. Das steuert unser Leben. Und auch unser geistliches Leben wird vom Unterbewusstsein gesteuert. Und dort läuft ein ewiges Programm von Gott eingegeben, von Gott programmiert. So, und nur Gott kann dieses falsche Programm in unserem Leben, in meinem Unterbewusstsein verändern. Dass die Bilder nicht immer kommen und dass die Gedanken nicht kommen. Dass der Ärger nicht immer wieder hochkommt. Dass der Stress nicht immer wieder auftaucht. Nur Gott kann diese Dinge verändern. Aber ich muss mich stellen und sagen, Gott, ich bin so wütend, ich bin so verärgert, ich bin so verbittert, ich bin so traurig, ich bin das und das und das. Sagt, wir müssen das Gott sagen. Das ist sich der Wirklichkeit stellen. Nicht, ja, ich bin gut, ich bin vollkommen, bei mir stimmt alles. Nein, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Wir sollten uns der Wirklichkeit stellen. Ich bin ein elender Mensch. Wer kann mich erlösen? Und dann, wenn der Heilige Geist hineinkommt, aber zuerst müssen wir raus, alles rauslassen, alles sagen, vor Gott ausschütten. Und das, viele Menschen gehen lieber zum Seelsorger, aber der Seelsorger kann deine Probleme nicht lösen. Dein Problem kann nur der liebe Gott lösen. Und wir sollen zum Kreuz kommen und Lasten verschwinden auf Golgatha. Dein Bewusstsein kannst du beeinflussen, kann sagen, ich denke, ich bin das, ich bin gesehen und so weiter. Das positive Bekenntnis. Aber dein Unterbewusstsein kannst du nicht bestimmen. Selbst wenn du 21 Tage lang dir fast vorbetest und vorsingst, das kann nur der Herr verändern. Nur der Herr. Und in dem Augenblick, dass du hörst seine Stimme, du hörst sein Wort und plötzlich sagst, aha. Und dieses Aha ist diese Erleuchtung. Aber wir müssen mal so weit kommen, dass unser Bewusstsein kapituliert. Herr, ich weiß nichts, ich kann nichts. Herr, ich vermag gar nichts. Und ich weiß nur eines, du kannst mir helfen. Nur du. Dass ich sie der Wirklichkeit stellen. Und dass du plötzlich die Dinge so siehst, wie Gott sieht. Und die Dinge so hörst, wie Gott sie hört. Und alle, die Lösung unseres Lebens beginnt mit der Einsicht. So viele Menschen sehen nicht ein, dass sie schlecht sind. Ich finde doch gut, ich habe mich bekehrt, bin getauft, bin in der Gemeinde. Aber du bist immer noch aus Fleisch und Blut. Du bist noch der alte Adam und die alte Eva, die noch schwimmen kann und die noch wieder auftauchen kann und die wieder ärgerlich und wütend wird. Du musst einsehen, das gefällt Gott nicht. Und Herr, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Und nicht, dass du sagst, Gott, ich danke dir, jetzt bin ich Christ geworden. Das einzige Gebet, das Gott wirklich hört, ist das Gebet des Zöllners. Gott, sei mir Sünder gnädig. Jeden Tag sollten wir das Gebet des Zöllners beten. Auch wenn wir Kinder Gottes sind. Auch wenn wir den Heiligen Geist haben. Auch wenn wir getauft sind. Auch wenn wir im Dienst für den Herrn stehen. Gott, sei mir Sünder gnädig. Stell dich deiner Wirklichkeit. Da ist keiner gut. Da kommt doch zu Jesus, zu der junge Mann, guter Meister, was muss ich tun? Dann sagt Jesus, wie bitte? Da ist keiner gut, nicht ein einziger Mensch auf diesem Planeten. Nur Gott im Himmel ist gut. Guter Meister, sogar selbst Jesus nimmt das nicht an. Guter Meister, nur einer, der Vater im Himmel ist gut. Und deshalb, wir müssen da wirklich darum stellen, auf diesem Planeten Erde gibt es keinen guten Menschen, auch wenn sie sich einbilden und sich für gut halten. Nur einer ist gut und das ist der Herr. Nur einer ist vollkommen, das ist der Herr. Und dort geschieht sein Wille im Himmel. Und jetzt müssen wir bitten, Herr, erbarm dich meiner. Geh nicht vorbei, o Heiland. Hör des Herzens Schrei, verstehst du? Wir müssen uns der Wirklichkeit stellen. Herr, ich schaff's ohne dich nicht. Ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Wer an der Wirklichkeit vorbeiredet, wird früher oder später ein falscher Prophet. Der sagt sich was, redet sich was ein, was gar nicht wahr ist. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Wir sind von Jesus abhängig, vom Heiligen Geist abhängig, vom Wirken Gottes abhängig. Die Wirklichkeit ist für den menschlichen Geist nicht fassbar. Was ist Gott? Gott ist die Wirklichkeit, die absolute Wirklichkeit. Der eine, der Vollkommene. Und man begreift Gott nur durch die Offenbarung. Weißt du, wenn du die Bibel liest, du erkennst die Heiligkeit Gottes. Wer kann selig werden? Verstehst du, wer? Kein Mensch, niemand. Und da zeigt Gott, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du denkst, du kämpfst für eine gute, gerechte Sache, für das Gesetz der Väter. Du tust was Gutes, aber das ist nicht, was ich will. Warum verfolgst du mich? Warum kämpfst du gegen mich? Warum akzeptierst du mich nicht? Wir würden alle akzeptieren. Wir würden, was weiß ich, Jahwe, Allah, Buddha, Konfuzius, alle Heiligen akzeptieren. Aber Jesus, mit dem haben wir Probleme. Warum kämpfst du gegen mich? Was habe ich dir getan? Aber der Heilige Geist, was macht er? Und das ist die einzige Wirklichkeit. Der Heilige Geist zeigt uns Jesus, verklärt uns Jesus, macht uns Jesus groß, macht uns Jesus lieb. Und dass du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich verstehe das Leben nicht, ich schaffe das Leben nicht, ich komme mit dem Problem nicht fertig, ich komme mit den Dämonen nicht fertig, ich komme mit den Schwierigkeiten nicht fertig, aber ich brauche dich, hilf mir bitte, Heiland. Und du wirst sehen, was dann passiert. Die meisten Leute sind viel zu weit weg von Jesus. Sie haben Gott nicht erfasst. Und Jesus ist in Jesus erfassbar, begreifbar. Durch den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist es verklärt. So viele Menschen, die nur mit materiellen Dingen sich beschäftigen, mit irdischen Waffen gegen Fleisch und Blut ankämpfen, die versagen. Die kommen irgendwie in eine Sackgasse. Aber lasst uns mit Jesus. Jesus, wenn er da ist, da hat der Teufel kein Recht in unserem Leben. Du musst nur Jesus vorschicken in deinem Leben. Wenn der Teufel kommt, schick Jesus vor. Wenn Probleme auftauchen, schick Jesus vor. Wenn Krankheit kommt, schick Jesus vor. Die Wirklichkeit. Aber Jesus, vor 2000 Jahren hat er gelebt. Aber die Welt verändert sich durch Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist die Wirklichkeit. Wenn du einmal Gott begriffen hast, und verstanden hast, dass Gott Jesus gesandt hat. Wer ihn hat, hat das Leben. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Der wird nicht mehr kämpfen. Und wer Jesus hat, der hat alles, was Gott hat. Das Reich gesegnet. Und das ist diese grundlegende Wirklichkeit für unsere Existenz. dass du plötzlich mit Jesus verbunden bist. Du weißt, im Sturm mittendrin, ich kann Jesus wecken. In den Turbulenzen, wo ich drin bin, in den Schwankungen, den Abwechslungen, den Hin und Her in meinem Leben, dem Auf und Ab, ich kann nur Jesus wecken und der wird schon schaffen. Zuerst, wenn ich selber rudere, ich werde erschöpft und verzage und versage im Leben. Aber Jesus, siehst du nicht, wir verderben. Du siehst, die Jünger haben sich immer an Jesus gewandt. Und das ist das Evangelium, das sie uns überliefert haben. Wenn du etwas brauchst, stelle ich deine Wirklichkeit und wende dich an Jesus. Meister, siehst du nicht, wie verderben. Meister, siehst du nicht, ich schaff's nicht. Ich habe schon alle Medikamente ausprobiert. Es wird nicht besser mit mir. Ich habe schon alle Therapien ausprobiert. Es klappt nicht. Meister, siehst du nicht, wir verderben. Und was macht Jesus? Steht auf, spricht ein Machtwort und es ist vorbei. Du hast die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und das ist auch unser Problem. Wir haben oft vergeblich gearbeitet. Wir leben im Leerlauf. Stell dich deinem Leerlauf. Sag Heiland, ich habe keinen Fisch, keinen Sprössling, nichts gefangen. Und dann sagt Jesus ein Machtwort und sagt, fahr raus und wirf dein Netz nochmals mittendrin im See aus. Dort sind alle Fische versammelt. Und auf dein Wort. Wunder passieren, wenn wir uns der Realität stellen und sagen, ihr habt nichts gefangen, ihr habt nichts erreicht. Ihr habt geredet, geredet, geredet. Und was ist dabei rausgekommen? Gar nichts. Stell dich deiner Wirklichkeit. Du hast missioniert, du hast gebetet, du hast Zeugnis gegeben, du hast alles getan, Liebe geübt, hast gespendet, hast unterstützt, bist hingegangen und immer wieder versucht und es ist nichts passiert. Herr, geh du jetzt hin und klopf du mal an die Tür und nötige du die Leute herzukommen. Weißt du, wenn Gott wirkt, dann kommt das immer über Jesus. Wir sind nicht mehr im Alten Testament, wo das Gesetz funktioniert. Im Alten Testament war das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weißt du, da musste man was tun und sehen und ernten. Aber jetzt im Neuen Testament, das ist Jesus. Und da spielt Jesus eine große Rolle. Und dann im Leben der Urgemeinde spielte der Heilige Geist eine ganz große Rolle. Wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Das haben wir auch gesungen. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Wenn Jesus nicht da ist, ist der Tod im Topf. Es sind Schwierigkeiten, tauchen Probleme auf, Stürme kommen auf in unserem Leben. Weißt du, da gibt es nur Stress und Ärger, dann brennst aus. Du hast dich verausgabt. Jesus, lass Jesus in dein Leben. Ja, ich habe alles probiert. Nein, probier es mit Jesus. Und zwar echt, wahrhaftig, ehrlich. Komm zu Jesus in aller Liebe, in aller Demut. Sag Jesus, ich will jetzt nur noch mal mit dir probieren. Ich habe mit der Gemeinde probiert, ich habe mit den Leuten geredet, aber jetzt will ich mit dir die Sache mal machen. Und werde eins mit Gott, mit Jesus, sei mit ihm einverstanden und erordne dich ihm und sag, Jesus, was würdest du tun? Und dann sitzt du da und du wirst schnell hören, was Jesus tun würde. Da brauchst du keine Bibel, denn die Urchristen haben noch nicht das Neue Testament gehabt, aber sie haben Jesus gehabt. Was würde Jesus tun? Das war ihre Kardinalfrage. Wenn du deine Schwierigkeiten, deine Probleme hast, frag dich immer wieder, was würde Jesus tun? Das ist, wie man der Wirklichkeit begegnet. Was würde Jesus in meiner Situation tun? Was würde Jesus tun, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Was würde Jesus tun, wenn ich nicht mehr weiter kann? Was würde Jesus tun, wenn ich keine Liebe mehr habe? Was würde Jesus tun, wenn ich keinen Glauben mehr habe? Was würde Jesus tun, wenn ich keine Kraft mehr habe? Was würde Jesus tun, wenn ich keine Lust mehr habe? Lass uns darüber nachdenken. Was würde Jesus tun, wenn alle Türen für mich zu sind? So, überleg dir, was würde Jesus tun? Was sind seine Wege, seine Art und Weise? Du, in unserem Leben können wir selbst von uns aus nichts tun. Es muss uns von oben gegeben werden. Und dann, es kommt nur über Jesus. Jesus sagt, bleibt in mir. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Das ist diese Wahrheit. Bleib in Jesus. Ganz einfach. Das ist unkompliziert. Wenn du nicht in Jesus bleibst, kommst du in Angst und Panik, verausgabst dich, kommst durcheinander, wirst du verwirrt, verunsichert, werd mit ihm verbunden. Klingt alles theoretisch und theologisch. Wie macht man das praktisch? Wie bin ich eins mit Jesus? Indem ich ein starkes Innenleben habe, eine Verbindung mit ihm. Eine starke innere Verbindung. Morgens mit Jesus rede, sein Angesicht schaue, den ganzen Tag mit Jesus mich beschäftige. Jesus ständig fragen und nichts eigenmächtig tun. Wir tun so vieles eigenmächtig. Wir wollen ja emanzipiert sein, unabhängig, selbstständig. Aber das funktioniert nicht. Weißt du, wir kommen nicht weit. Wir sind auf Jesus angewiesen. Der alte Adam und der neue Adam. Und durch den alten Adam, von dem wir abstammen, fleischlich abstammen, körperlich abstammen, seelisch abstammen, geistig abstammen, dieser alte Adam, der schafft es nicht. Aber der neue Adam, Jesus Christus, Christus in uns, plötzlich geschieht etwas. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so viele Menschen sind Egoisten, Einzelgänger, haben keine Überlebenschance, denn sie denken, das kann ich alles machen. Stell dich der Wirklichkeit, ohne Jesus kannst du gar nichts machen. Ich weiß, das ist hart, was ich hier sage, aber das ist die Wahrheit. Mit ihm steht und fällt alles. Und da kannst du viel Opfer bringen und kannst du viele Gebete sprechen. Gehorsam ist wichtig, ihm zu gehorchen. Was er euch sagt, das tut. Das war das Erste, was Jesus in Kana gemacht hat. Stell dich der Wirklichkeit. Der Wein geht ihnen aus. Meister, sieh es nicht. Die haben bald nichts mehr zu feiern. Und das ist noch gar nicht so lange her. Die haben alles versoffen. Meister, der Wein geht ihnen aus. Und dann sagt Jesus, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Wir möchten gerne etwas machen, selber machen. Aber Jesus zeigt uns, oder diese Geschichte zeigt uns, stell dich der Wirklichkeit und überlass mir die Dinge dann. Ich werde schon managen. Und dann hat Maria begriffen und hat den Knechten gesagt, was er euch sagt, das tut. Das waren nicht die Knechte von diesem Hausbesitzer oder dem Veranstalter, das waren die Diener Jesu. Das waren seine Jünger. Was der Herr euch sagt, das tut. Schöpft Wasser. Und ich kenne ja diese Geschichte. Kann's nachlesen im Johannesevangelium. Und was er euch sagt, das tut. Aber du musst dich der Wirklichkeit stellen. Du musst zugeben, mir geht das Geld aus. Ich kann die Miete nicht mehr bezahlen. Ich kann den Strom nicht mehr bezahlen. Ich kann das Wassergeld nicht mehr bezahlen. Ich kann gar nichts mehr bezahlen. Ich weiß gar nicht, was ich vorsetzen soll meinen Kindern oder meiner Familie. Und wir müssen uns stellen. Die Wahrheit. Und uns nicht was vorlügen. Viele Menschen lügen sich was vor, was nicht wahr ist. Stell dich der Wahrheit und sag, Meister, siehst nicht, wir verderben. Und dann wirst du merken, wie die Probleme plötzlich gelöst werden auf mysteriöse Art und Weise. Du musst denn auf Gott hören und es passiert Stück für Stück. Stell dich der Wirklichkeit. Weißt du, stell dich Gott, wie er das führt, wie er leitet, wie es eingibt. Und nacheinander. Du musst ein paar Dinge akzeptieren. Füll die Krüge mit Wasser. So was Blödes. Fällt dem Meister nichts Besseres ein, als Wasser zu schöpfen? Wie soll man den Wein jetzt hier verzaubern? Was wird passieren? Nein, tu das, was er sagt, ob du es verstehst oder nicht. Wenn du dich der Wirklichkeit stellst, wirst du viele Dinge nicht verstehen. Denn geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Und selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Da wird ein Wunder passieren. Warte mal ab. So viele Menschen warten auf ein Wunder, aber sie tun nichts für das Wunder. Wir müssen für das Wunder was tun. Hör, was er dir sagt. Schöpfe die Krüge mit Wasser. Aber das haben wir jetzt getan. Und wie geht es jetzt weiter? Weißt du, oft, um ein Wunder zu erreichen, brauchst du 3, 4, 5, 6 bis 10 Schritte. Es ist nicht gleich auf dem ersten Anhieb, das Wunder passiert. Nein, du musst lernen, gehorsam zu sein in kleinen Stücken. Nimm das Glas und gib es dem Speisemeister. So eine Kleinigkeit. Und diese Kleinigkeit löst eine Lawine aus. Plötzlich der beste Wein des Jahrhunderts, des Jahrtausends ist da. Stell dich der Wirklichkeit. Es ist nichts da. Und in der Bibel haben wir so viele Fälle. Da kommt der Prophet Elia vorbei und sagt, Frau, back mir einen Kuchen. Dann sagt sie, ich habe nichts da, außer ein bisschen Mehl und etwas Öl. Ich habe nichts da. Und das ist meine letzte Mahlzeit. Gott stellt uns vor Probe. Und Gott will immer wieder uns provozieren. Nimmst du die Wirklichkeit an? Gibst es zu, dass es so ist? Ihr habt nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Und dann sagt der Prophet, backt einen Kuchen und dann bringt mir ein Stück raus von diesem Kuchen, das erste Stück. Und du siehst, wie Gott Wunder wirkt. Oder der andere Fall, da ist da kommt die Frau zu Propheten, da mein Schuldherr oder eine Bank will meine beiden Kinder verpfänden und als Sklaven verkaufen. Und dann fragt der Prophet, was hast du zu Hause? Ich habe nur ein bisschen Öl zu Hause. Das ist alles. Und lauter leere Gefäße, alles verbraucht. Und dann sagt der Prophet, und sammle leere Krüge und das nicht wenige. Und sie tut das. Weißt du, manchmal kommst du dir blöd vor, wenn du dich der Wirklichkeit stellst und zum Heiland gehst, sagt der Heiland etwas ganz Blödes, Entschuldigung. Er sagt dir etwas, was nicht gegen deine Logik ist. Sammle leere Gefäße, als wenn ich nicht genug leere Gefäße hätte. Sammle nicht leere Gefäße, nicht wenige. Und das tut die Frau. Sie gehorcht. Und Gehorsam ist besser wie Opfer. Fang an zu gehorchen, was die innere Stimme, der Heilige Geist dir sagt. Und dann, können Sie mir ein Gefäß geben, ein leeres Gefäß? Ich will nichts von Ihnen, ich will nur leere Gefäße. Ich brauche für eine Aktion, was weiß ich, wie man die Aktion dann genannt hat damals, geben Sie mir ein leeres Gefäß. Sie stellt sich vor der Wirklichkeit und sie sagt, ich habe schon leere Gefäße und ich sammle noch mehr leere Gefäße. Und dann hat sie alle beieinander, Herr, Meister oder Prophet, wie geht's jetzt weiter? Geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und dann du und dein Sohn und füll die Krüge, mach die Krüge voll mit Öl. Aber mit dem bisschen, ja, mit dem bisschen. Gott gebraucht immer dieses bisschen, was du hast. Gott braucht nicht viel, aber Gott braucht deine Wirklichkeit, dieses Etwas, dieses Wenige. Und dann füllen sie und dann füllen sie und plötzlich, als das letzte Gefäß gefüllt wurde, hör das Öl auf zu fließen. Stell dich deiner Wirklichkeit. Solange du denkst, muss die Wirklichkeit auf meine Art und Weise bekämpfen, du wirst versagen. Brauchst gar nicht weitermachen. Das verschlimmert deine Situation. Aber lass Gott dagegen arbeiten. Die leeren Gefäße. Was kann das sein? Nöte anderer Menschen. Fang an, für andere Menschen zu beten. Du hast so viel Not. Dir reicht bis, du sitzt bis zur Nase im Sumpf. Fang an, für andere zu beten, statt dass du sagst, lieber Gott, ich brauche Hilfe. Stell dich der Wirklichkeit, indem du sagst, auf der Welt gibt es noch andere Menschen, die haben auch Nöte. Und deshalb, jetzt fange ich an, für die anderen Nöte zu beten. Fang an, für die Nöte anderer Leute zu beten. Du wirst erstaunt sein und verblüfft sein, wie Gott an deine Nöte deckt und erfüllt und befriedigt. Fang an zu beten, egal was deine Gefühle sind. Wir müssen, um sich uns der Wirklichkeit zu stellen, unsere Gefühle überwinden. Dieses alte Ich. Nein, ich bete für andere. Ich schaue nicht auf mich, sondern ich schaue auf die Not in dieser Welt, was da ist. Ich bete für meine Nachbarin, für die Tante sowieso und Opa sowieso. Ich bete für die Menschen. Fang an, für andere zu beten. Und du wirst merken, wie Gott deine Probleme löst. Fang an, nicht nur deine Nöte zu akzeptieren, fang an, auch andere Nöte zu akzeptieren, dass andere auch noch eine Not haben. Und die ist viel schlimmer. Und Gott will durch dich wirken. Gott will sich durch dich offenbaren. Gott will durch dich etwas tun. Stell dich deiner Wirklichkeit und du sparst dir unnötigen Stress. Nimm alles aus der Hand Gottes. Und zuerst einmal, du musst das, was du noch hast, das bisschen Öl und bisschen Mehl noch verbacken und dann dem Propheten noch das erste Stück gleich geben. Nimm alles aus Gottes Hand. Danke für alles. Fang an, Gott zu preisen, auch wenn es nicht zum Danken ist. Und das meiste, wenn Gott ein Wunder wirken will, da ist nichts zu groß zum Danken da. Das ist ein Opfer. Ich muss mich überwinden und sagen, danke Jesus für die Schwierigkeiten, danke für die Probleme, danke für die Sorgen, danke für die Krankheit, danke für das Leiden, danke für das alles. Verrückt. Verstehst du, schizophren? Nein. So fängt Gott an uns zu arbeiten, indem wir sehen, ich bin verloren. Gott, hab Gnade mit mir. Und dann siehst du plötzlich, Gott will mich segnen auf seine Art und Weise, nach seiner Methode. Stell dich deiner Wirklichkeit, so wie sie ist. Du kannst es nicht verändern, auch wenn es noch so schlimm ist und vielleicht sogar noch schlimmer wird. Danke Gott. Lass dich nicht aus der Fassung rausbringen. Der Teufel möchte, dass du Gott verfluchst. Nein, in der Not sollst du Gott loben und preisen und nicht Gott verfluchen. Gott abzusagen, wie die Frau Hiob es empfohlen hat. Wenn du Gott dafür dankst, dann wird die Sache erträglicher, dann kannst du die Sache besser hinnehmen und annehmen, kannst du sie besser dulden. Da passieren so viele Dinge in dir zuerst einmal drin. Dann hast du Stehvermögen, du gehst durch, ich fürchte kein Unglück und selbst wenn ich noch im Tal des Todes wandere und um mich herum links und rechts so viele Leichen sind, soll es uns auch hart ergehen. Verstehst du? Du lässt mich nicht im Regen stehen, Herr. Und dann dienst du. Dann arbeitest du weiter. Jeden Morgen, Mittag und Abend. Du fürchtest dich nicht. Du tust auch, wenn es sein muss, dreckige Arbeit. Wasserkrüge füllen mit da Schöpfen und so weiter. dann hast du keine Hemmungen. Du nimmst dein Schicksal aus der Hand Gottes und sagst, danke, danke, Herr, danke. Deshalb haben wir gesungen, danke. Nicht nur danke, danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Nein, danke, dass ich das alles annehmen kann. Dass ich Knecht sein darf, Sklave sein darf, dass ich dienen darf. Das Danken gibt dir Kraft und stellt dich auf eine andere Ebene, Stock höher. Und du machst plötzlich das Beste draus. Aber wenn du nicht dankst, dann verpatzt du sogar das, was du machst. Fang an, Gott zu danken. Das ist meine Wahrnehmung, meine Wirklichkeit. Weißt du, ich habe aufgehört, mit meinem Schicksal zu hadern. Warum, wieso, weshalb? Danke. Sag Gott danke für die Schicksalsschläge, auch wenn du sie nicht verstehst. Kämpfe nicht gegen sie. Je mehr du dagegen ankämpfst, desto schlimmer wird es. In aller Liebe. Lass Gott arbeiten. Und du sagst, Vater, ich danke dir, dass ich das tun darf, dass du mir hilfst, dass du jeden Tag neue Kraft gibst und dass ich komme mit dir schon durch, lieber Gott. Und ich muss nicht weinen, sondern ich freue mich. Die Bibel sagt, wir sollen uns der Trübsal rühmen. Verstehst du? Halleluja, ich habe Trübsal. Verstehst du? Weißt du, die Leute würden Halleluja schreien, wenn sie gesund wären. Nein, Halleluja, ich bin krank, ich bin noch schlimmer krank. Jetzt habe ich da Krebs und dort Krebs und laut bin richtig verkrebst. Und ich sage dir eines, wenn du Gott dankst für deinen Krebs, wird dein Krebs vertrocknen. Der wird keine Nahrung mehr bekommen. Wir müssen unsere Krebse austrocknen lassen. Das ist Therapie, Heilung durch die Anbetung Gottes und nicht Chemotherapie oder weiß der Kuckuck was. Das heißt, das heile ich nicht. Die meisten Leute sind an Chemotherapie gestorben, haben kaum überlebt. Aber du dankst. Und wenn du dich nicht ärgerst, wenn du das Schicksalsschläge annimmst und sagst, danke Jesus, Halleluja. Das ist verrückt. Nur Verrückte gewinnen den Himmel. Weißt du, was verrückt ist? Verrückt von hier nach dort. Verschoben. Verrückt von dieser sichtbaren, dieses Bewusste, dieses Materielle, dieses Irdische, versetzt an himmlische Örter. Und da siehst du dich, wie du gesund bist, und da hast du vom Krebs nur noch ein paar Pickelchen übrig. Tumore, was auch immer ist, fang an, Gott zu loben und zu preisen. Danke Gott. Denn hinter allem, was in deinem Leben passiert, steht Gott dahinter. Kannst machen, was du willst, nicht der Teufel. Gott hat es zugelassen, auch beim Hiob. Gott hat es zugelassen. Und der Satan hat natürlich Dienst nach Vorschrift gemacht. So richtig. Wenn er schon macht, dann ist es richtig. Dann soll alles verbrennen, alles gestohlen werden. Dann soll er gründlich krank werden. Bevor Gott uns hilft, müssen wir unsere Wirklichkeit annehmen. Dieser Hiob, weißt du, ich bin Gott dankbar für das Buch Hiobs. Als Theologiestudent habe ich gedacht, Hiob gehört gar nicht in der Bibel. War genauso eingestellt wie Martin Luther. Das Buch hat nichts in der Bibel zu suchen, ist nicht also christlich oder biblisch, also nur leiden, leiden, leiden. Aber heute, ich finde, eines der besten Bücher ist der Hiob, der unseren Glauben stärkt, der unseren Glauben festigt. Der Mann hat durchgehalten, als er in seinem Koma lag dort und seine Wunden kratzt aus Unterbewusstsein, in seinem ganzen Unterbewusstsein. Die Frau sagt nur, stirb doch und sagt deinem Gott ab. Dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Selig sind die, nichts sehen und doch glauben. Der hat nichts vom Erlöser gewusst. Der hat nicht keinen Erlöser gesehen, aber er sagt, ich weiß, dass sein Unterbewusstsein sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, mein Heiler lebt, mein Versorger lebt, meine Kraft lebt. Ich weiß, dass mein Heiland, mein Erlöser, mein Gott lebt. Und plötzlich erhebt er sich, plötzlich staubt er ab. Und ich sag dir, du wirst ganz schön abgestaubt, wenn du dann dieses positive Bekenntnis von deinem Unterbewusstsein nach vorne bringst. Aber zuerst einmal musst du dich wiederfinden, dort im Dreck. Von Erde bin ich, Erde werde ich. Was soll's? Wir stellen uns der Wirklichkeit. Alles geht durch die Hände Gottes. Alles, was in meinem Leben passiert, war bei einem lieben Gott auf dem Schreibtisch genehmigt. Genehmigt, genehmigt, nicht genehmigt. Gott ist es, der sein Siegel draufdrückt. Ohne den Willen Gottes fällt nicht einmal ein Haar von meinem Kopf. Und da fällt eine ganze Menge tagsüber auf. Ich muss jeden Tag da was aus meiner Bürste rausbürsten. Verstehst du? Und die Haare sind sogar gezählt. Passiert nichts ohne dem Wissen Gottes. Wir können nichts verhindern oder vermindern. oder abschwächen oder umgehen. Wenn Gott will, dass es kommt, dann kommt es. Und du musst dich der Sache stellen. Ich nehme die Wirklichkeit so hin in meinem Leben, wie es ist. Und wie sie ist, ohne Beschönigung, ohne Vergeistlichung oder Verklärung, Verharmlosung oder dass ich bagatellisiere. Nein, es ist so, es ist furchtbar. Aber Lob und Dank, in dem allen überwinden wir weit. Durch den, der uns stark macht, der uns mächtig macht, Jesus Christus. Die Wirklichkeit. Weißt du, manche verklären, oh, das ist der Herr, der das alles machte, das alles gewirkt hat und so weiter. Nein, der Teufel war's. Die Umwelt war's. Was weiß ich, die Umstände waren es. Der Stress oder das alles Vergiftete, was in unserer Nahrung und überall sich rumtreibt, die ganzen Gifte, die waren es. Du kannst noch so gesund leben, kannst nicht vermeiden, dass du vergiftet wirst. Weißt du, wir leben in einer schmutzigen, dreckigen, verdorbenen, gottlosen Welt. Aber dann, der Herr hilft. Auch wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Dann machst du nicht so ein Theater, ist das koscher, ist das Demeter, ist das so, ist das so, ist das so. Vergiss es, lass dir schmecken. Natürlich wirst du sortieren und nicht jeden Dreck fressen. Erst wenn du der Führung Gottes verstanden hast und weißt, wie Gott einen führt, dann wirst du ohne Hadern dein Leben gestalten. Warum hast du uns rausgeführt? Warum sind wir aus Ägypten rausgekommen? Weißt du, gab es nicht genug Gräber und genug Platz in Ägypten, beerdigt zu werden? Ja, und du siehst immer wieder harder und immer wieder murren. Fang an, Gott zu danken, Gott zu loben und zu preisen, dass uns bis hierher gebracht hat. Dass du so alt geworden bist, dass du schon so weit gekommen bist, dass du schon so viel erlebt hast. Danke Gott für jede Sekunde deines Lebens. Weißt du, Gott hat es zugelassen, Gott hat es gefügt. Und wir müssen das als Wirklichkeit annehmen. Weißt du, Gott ist die Wirklichkeit. Es gibt keine Wirklichkeit, nur Gott ist die Wirklichkeit. Und deshalb, wir müssen Gott annehmen und seine Fügung. Viele fantasieren in allen möglichen Dingen, was das alles sein könnte, aber es ist der Herr. Und dann siehst du die Wirklichkeit, Gott lässt es zu. Plötzlich kommt der Krankenwagen vorgefahren oder was auch immer ist, Leichenwagen, welcher Wagen auch immer. Weißt du, die Röstlein, du möchtest immer Röstlein haben, aber die Röstlein, das sind manchmal ganz andere Wägelchen. Weißt du, wir können denken, was wir wollen. Wir müssen immer wieder lernen. Und ich lerne das auch vom Vater Unser. Das Gebet ist nicht nur so Larifari, dass wir runterleiern, da Spruch 1, Spruch 2, Spruch 3. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Weißt du, da pfeife ich auf die Amerikaner mit ihrem Wohlstandsevangelium. Weißt du, da kannst du noch so viel an positiv eingestellt sein und glauben. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, also keine Probleme, keine Sorgen, keine Schwierigkeiten, keine Anfechtungen. Christen haben Anfechtungen. Die Amerikaner, die diesen Bluff geglaubt haben, die meisten Häuser mussten sie verpfänden und verkaufen und stehen leer. Ihre Kredite sind weg. Mir hat ein Bruder vor ein oder zwei Jahren geschrieben, Bruder Matudis, ich kann es nicht fassen, ich habe dem Herrn so vertraut. Und was ist, ich musste die Wohnung aufgeben und wohne jetzt im Wohnwagen, im Caravan, draußen auf dem Parkplatz, wasche mich an der Toilette, auf dem Friedhof an der Toilette. Verstehst du, und wohne draußen, habe keine Wohnung mehr. Aber der war positiv eingestellt. Mir kann sowas nicht passieren. Weißt du, Gott lässt, dass die Leute zerschellen und zerschmettern. Und Gott zeigt, du ohne mich kannst du nichts tun. Wo Gott das Haus nicht baut, bauen alle umsonst, die da dran arbeiten. Wo Gott die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Hör, was die Bibel sagt, durch viele Kämpfe, durch viel Anfechtung, durch viele Widerstände, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Das bleibt nichts erspart. Das ist die Wirklichkeit. Lauf nicht dem weg. Weißt du, viele Menschen sind Unrealisten und leben am Leben vorbei. In Südafrika einige so super fromme Positivdenker, Wohlstandsevangelisten, haben die tollsten Autos bestellt, größeres Auto als der Bürgermeister der Stadt hat. Denn die sagen, ja, wir sind Königskinder, wir müssen bessere Autos fahren als der Bürgermeister. Tollsten Autos bestellt und dann kamen die Autos und das Geld war nicht da. Und die Firmen mussten wieder die Autos wieder zurücknehmen und die mussten dann zahlen, weil sie nicht die Autos bezahlen konnten. Weißt du, Gott zeigt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Deshalb bescheiden sein. wenn du nicht der Realität dir stellst, auch geistlich, gesundheitlich, ja, der Billy hat für mich gebetet. Vergiss es, 1000 Billys können mit dir beten, wird mit dir nichts passieren. Wenn Gott dich nicht berührt, wenn das Problem nicht beseitigt wird, dann können 1000 Billys beten, da wird nichts passieren. Weißt du, am Ende bricht dann das ganze Kartenhaus zusammen. Mir hat vor einiger Zeit eine Frau geschrieben, Pastor Billy hat mit mir gebetet und wir sind nach Hause gegangen voller Glauben und ein paar Tage später ist mein Mann gestorben. Verstehst du, was passiert? Weil sie von Billy was erwarten und nicht von Jesus. Wir müssen von Jesus erwarten und nicht von Billy und welchem Missionar auch immer. Wir müssen unser Haus nicht auf Sand bauen, sondern auf festen Grund. Und der feste Grund ist Jesus Christus. Wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Schau doch diese Menschen an, so viel geistliches Strandgut, lauter Gestrandete. Weißt du, da ist kein stabiles Christentum bei den meisten Leuten. Wir brauchen einen Glauben, das uns trägt. Und deshalb, wir müssen uns der Wirklichkeit stellen. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Und das ist so einfach. Ich vertraue dem Herrn. Mach die Augen zu. Der, der das gute Werk in mir angefangen hat, wird es auch vollenden, wie auch immer. Das ist die Wirklichkeit. Weißt du, wo sind die, die anderen helfen wollten? Die müssen, jetzt muss man ihre Probleme unter Umständen selbst helfen, dass sie gelöst werden. Die meisten sind auf einem Trümmerberg durch die Erschütterungen in ihrem Leben, was auch gewesen ist, sind enttäuscht. Aber ich sage euch eines, wenn du richtig an Gott glaubst, und ich betone, wir müssen uns Gott richtig stellen, nicht religiös und fantastisch und verstehst du irgendwas? Nein, richtig, echt mit dem Herzen, mit dem Geist. Jesus wird uns nicht enttäuschen. Amen. Aber wir müssen wahrhaftig sein. Wahrhaftig. Dann musst du nicht nachher alles hinschmeißen, sag deinem Gott ab, lauf davon. Nein, du bleibst stehen. Auch wenn die Turbulenzen da ist. Meistens ist nicht wie Verderben. Du, dieses Gebet ist ein großes Gebet. Wenn du mit diesen Leuten dort im Boot dieses Gebet sprechen kannst. Viele haben die Wirklichkeit nicht begriffen. Den Willen Gottes nicht erkannt und noch weniger getan. Weißt du, was Gott will? Unsere Heiligung. Das ist, was Gott will. Nicht unsere Heilung, unsere Heiligung. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Weißt du, das ist, was ich hier predige und verkündige. Weißt du, nicht nur Halleluja, Heiligung, Heiligung. Die meisten täuschen sich was vor, machen sich selbst vor. Weißt du, Gott möchte das wegnehmen und das wegnehmen und das wegnehmen, dich davon erlösen. Und deshalb erlaubt er, dass Dinge in unserem Leben passieren. Da wirst du von dem frei, da wirst du von deiner Familie frei, da wirst du von deiner Firma frei, da wirst du von dem Verein frei. Da wirst du von allen möglichen Dingen frei, wirst erlöst. Und dann kannst du singen, welch Glück ist, erlöst zu sein. Aber viele wissen gar nicht, was Erlösung ist. Ja, meine Sünden, vergiss, die Sünden sind nur ein Klacks. Die sind schon längst bezahlt, die Rechnung. Jetzt bist du dran, die Rechnung zu bezahlen oder die Quittung in Empfang zu nehmen. Viele tun viel, rennen hin und her, aber da passiert recht wenig. Sind ständig in Bewegung, aber da bewegt sich nicht, kein Ruck. Lass uns ganz ehrlich sein. Das ist die Wirklichkeit. Schau doch die Christen an. Sie kommen und sie gehen. Warum? Weil sie zu Brunnen rennen, die kein Wasser geben. Zu den löchrigen Brunnen, sagt uns die Bibel, die kein Wasser geben und sind ein Spielball dann von eigenen Täuschungen. Ja, ich habe gedacht, da wäre Wasser. Da werde ich was erleben. Wie viele Konferenzen haben Christen schon besucht und nichts passiert? Ich werde nie vergessen, ich habe in Süddeutschland zwei Schwestern gehabt. Die eine war taubstumm, ja. Und die andere Schwester war gesund. Dann haben sie gehört, Katrin Kuhlmann, das ist eine Heilungsevangelistin in den USA gewesen, die hat noch gelebt damals. Katrin Kuhlmann, wir fahren zu Katrin Kuhlmann, die hat eine starke Heilungsgabe. Wenn die für uns betet, dann wird meine Schwester geheilt oder unsere Schwester geheilt. Ich habe gesagt, könnt gleich hierbleiben, die waren von Nürtingen. Könnt gleich hierbleiben, da passiert nichts. Doch, Bruder Matthäus, du hast keinen Glauben, Katrin Kuhlmann ist voll Heiligen Geistes. Du musst voll Heiligen Geistes sein und nicht Katrin Kuhlmann und noch sonst irgendjemand. Weißt du, die sind von der Wirklichkeit geflohen, hingefahren, dann nach zu Katrin Kuhlmann, wo es da die Versammlung waren eine Woche dort. Katrin Kuhlmann hat nur schnell guten Tag ihnen gesagt und so weiter. Passiert ist nichts, die haben noch nicht mal Englisch verstanden. Weißt du, die waren da eigentlich so aufgeschmissen, kamen so zurück. Habe ich gesagt, nur, und was ist jetzt passiert? Nix. Und nur Geld seid ihr losgeworden. Fahrgeld hin und so weiter und alles, was dieser Aufenthalt, und seid enttäuscht. Wer es auf Menschen verlässt, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Das ist die Wirklichkeit, die menschliche Wirklichkeit, wo der Teufel uns zeigen möchte, der kann dir helfen, wenn du dort wärst. Nein. Weißt du, so viele Leute, die denken, wenn ich dort und dort wäre, das kleine Mädchen da in Samaria, die dort als Sklavin diente bei diesem Mann in Damaskus, wenn mein Herr in Samaria wäre beim Propheten Elia, der könnte ihm seinen Aussatz wegnehmen. Und er ging hin, und der Prophet ist im Gebet, der guckt nicht einmal hin, der Gehasi, sein Diener, kommt raus und sagt, du, sag dem guten Herrn, der soll sich 7-mal im Jordan taufen. Verstehst du? Und ich dachte, der würde rauskommen, mir die Hände auflegen und würde was Großes passieren. Da ist nichts passiert. Der Naaman musste sich seiner Wirklichkeit stellen, seinen Bock ertränken. Verstehst du? Und 7-mal im Jordan sich taufen und erst am 7. Mal wurde er gesund. Aber das hätte ich auch in Damaskus machen können. Hätte auch machen können. Aber nein, er muss nach Samaria gehen. Und wenn mein Herr dort wäre, würde etwas passieren. Vergiss, auf der Welt hin und her zu rasen, hin und her Heil und Hilfe zu suchen. Es ist viel einfacher, da zu sein, wo Gott ist. Und einfach demütig vor dem Herrn zu sein, dann wirst du nicht enttäuscht. Stell dich deiner Wirklichkeit. Aber die Menschen wollen das nicht. Und dann haben wir das Ergebnis, nachher, was Römer 1 ist, kräftige Irrtümer. Weißt du, dass sie sogar ihren Körper kaputt machen, stressen und was sie alles noch machen? Es ist einfach, sich der Wirklichkeit zu stellen. Hier bin ich. Weißt du, das ist ein Gebet, was in der Bibel immer wieder gesprochen wird. Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Und auch wenn dein Fleisch dem widerstrebt und da nichts passiert, Herr, hier bin ich. Stell dich deiner Wirklichkeit, sag ja zu Gottes Wegen. Hier bin ich. Mein Gott, wie geht's mit mir jetzt weiter? Stell dich deiner Wirklichkeit. Und du wirst plötzlich merken, wie dein Problem sich löst. Ganz anders. Plötzlich bekommst du Kraft zu tragen. Und nicht nur, dass du dein Problem trägst, sondern du trägst auch das Problem anderer, die noch leere Gefäße haben und noch schlimmer dran sind. Plötzlich ist dein Leben ein Zeugnis für andere. Weißt du, und plötzlich ist deine Situation keine Last mehr. Plötzlich verstehst du andere Menschen und Gott versteht dich. Plötzlich kannst du mit diesen Realitäten leben. Sie machen dir nichts mehr aus. Du hast plötzlich ganz andere Wahrnehmung der Tatsachen. Oh, Gott schenkt mir Kraft. Gott hilft mir durch. Weißt du, die bitteren Kräuter, die schmecken uns gar nicht. Aber wenn du das von Gott angenommen hast, dann sind die bitteren Kräuter süß. Oh. Verstehst du, wenn du mal vom Geschmack gekommen bist, dann kannst du genießen und sie dienen zu deiner Genesung, stell dich der Wirklichkeit. Die Dinge bewahren dich vor etwas Schlimmerem. Manche Leute haben keine Ahnung, warum Gott dies und jenes in dem Leben eines Menschen schickt. Weißt du, Gott bewahrt dich vor so viel Unglück, denn Gott ist selbst die absolute Wirklichkeit. Und Gott weiß, was dir gut ist. Deshalb verfalle nie in eine fromme Illusion. Und dass du dir vorstellst jetzt, wenn ich gesund wäre, wenn. Nein, Gott will, dass du ihm dienst, auch wenn du krank bist. Jeder kann Gott dienen, auch wenn er krank ist, auch wenn er ein Krüppel ist, auch wenn er behindert ist, auch wenn er im Bett liegt und nichts tun kann, außer mit dem Kopf nicken. Du glaubst gar nicht, was Gott bei so Menschen, die im Bett liegen, machen kann, in der Stille. Wie innerlich sie werden. Weißt du, Gott will zuerst an uns arbeiten. Und wenn er an uns gearbeitet hat, weißt du, Gott will, dass wir mit uns selbst ins Reine kommen. Das ist die Wirklichkeit. Die meisten Leute sind mit sich selbst nicht ins Reine, im Reinen. Das sind die meisten. Vor allem, wenn es dann auf die Ewigkeit zugeht. Hier in Wedding, da werde ich gerufen, Pastor, könntest du kommen und so weiter. Dann beten wir mit einem Mann, der hier in der Oper noch gesungen hat und sowas. Und es liegt im Sterben. Und dann will ich das Vaterunser wenigstens sprechen, denn er war kein Christ. Will das Vater unser beten und vergib uns unsere Schuld, bin so weit gekommen, plötzlich fängt er an, unruhig zu werden bei dieser Stelle und vergib uns unsere Schuld. Und dann frage ich, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sie stehen vor den Toren der Ewigkeit. Weißt du, viele Leute, die wollen nicht wahrhaben, wenn sie schwer krank sind, dass sie vor den Toren der Ewigkeit stehen. Nein, sie brauchen eine Prophetie und du wirst gesund werden und du wirst noch die Taten des Herrn verkündigen. Bluff ist das. Weißt du, die meisten Leute, die in solcher Situation sind, sie stehen vor dem Tor der Ewigkeit. Und da sage ich noch dem Mann, sie stehen am Tor der Ewigkeit. Das könnte heute schon aus sein mit ihnen. Ist alles mit ihnen in Ordnung? Nein. Nein. Und dann, ist irgendwas? Kann ich etwas tun für sie? Ja. Holen Sie meine Frau und meine Frau soll den und den anrufen. Ich hole die Frau und sage den und den, dann holt sie die Telefonnummer von dem und dem, einen Kollegen, den er da gemobbt hat und was weiß ich, was da in der Vergangenheit gewesen ist, wo die sich auseinandergesetzt haben. Er ruft an und dann sagt er, Sie sind es, Sie sind es. Und ich habe das Gespräch mitgekommen. Ich habe gesagt, ich werde für Sie beten, rufen Sie den Mann an. Nicht, dass Sie dieses Ganze in die Ewigkeit mitnehmen. Rufen Sie an, ruft an und dann sagt, ich hab gehört, dass es Ihnen nicht so gut geht und. Ja, ich liege im Sterben. Dann sagt er, wissen Sie, ich möchte nichts gegen Sie haben. Bitte vergeben Sie mir und ich vergebe Ihnen. Wir wollen reinen Tisch machen. Und weißt du, was das Schöne war dabei? Wir haben einen reinen Tisch gemacht. Nur ein paar Minuten war dieses Gespräch. Und dann hat er gesagt, ich habe noch einen. Verstehst du? Es kommt, wenn du einmal jemanden entdeckst, wenn jemand mit dir im Clinch war, da kommen noch ein paar andere. Du, und dann ruft er auch den an und 3-4 Tage später ist er heimgegangen. Aber in Frieden. Ganz in Frieden. Und dann hat seine Frau gesagt, ich habe auch den Mann noch beerdigt nachher. Er ist im Frieden heimgegangen, kam mit sich selbst ins Reine. Und genau das ist sich der Wirklichkeit stellen. Stell dir der Wirklichkeit, komm mit dir selber ins Reine. Nicht, dass du boxst und kämpfst und denkst, ich muss mich behaupten, ich habe Recht. Keiner hat Recht. Alle sind Sünder. Alle sind Verbrecher, alle sind Mörder, alle sind Diebe. Bruder, mal tu das. Was sagst du? Ja, da ist niemand, der Gutes tue, nicht einer. Und Gott kann etwas in deinem Leben tun, wenn du bereit bist, die Dinge in Ordnung zu bringen. Stell dich der Wirklichkeit. Erlo Stegen, ein Prediger, der zu mir ein paar Mal gekommen ist, in Heilbronn und auch hier in Berlin war er zweimal bei mir in den Gottesdiensten aus Südafrika. So ein gesegneter Mann hat ein Krankenhaus. In seinem Krankenhaus ist was Großartiges. In seinem Krankenhaus werden die Leute zuerst mal durchgebetet. Und er sagt sie, 3/4 oder 80% der Kranke, die werden gar nicht behandelt, die werden gebetet. Und im Gebet, da werden Dinge bereinigt. Das ist seine Philosophie. Und nur die Unfälle und andere Probleme werden dann im Krankenhaus behandelt. Aber er selber, bevor er das alles hatte und bevor das alles passierte, der lag im Sterben. Und holt meine Familie zusammen und das war sein Zeugnis. Hier gibt es nur ein bisschen wieder in Stichworten. Und ja, und holt meine Familie zusammen und ich werde sterben. Liebe Frau, meine Kinder, ich werde heimgehen. Und plötzlich sagt eine innere Stimme, Erlo, du kannst noch nicht heimgehen. Und plötzlich zeigt Gott ihm etwa 150 Leute, mit denen er im Clinch war, als Pastor. Schwierigkeiten hatte mit Leuten aus der Gemeinde, aus dem Mitarbeiterkreis. Du kannst noch nicht heimgehen. Bring die Dinge in Ordnung. Und das passiert es. Und dann hat er die Leute alle angeschrieben oder die Frau hat angerufen und die Leute kamen nacheinander. Und dann hat er gesagt, vergib mir, ich bin schuld. Obwohl er vielleicht in vielen Fällen gar nicht der Schuldige war. Aber er sagte, vergib mir, denn da wird keine Perle dir aus der Krone fallen. So, er bittet die Leute um Vergebung. Und wisst ihr, was da passiert ist? Da ist eine Erweckung oder ein Zulus ausgebrochen. Weil er den ersten Schritt gemacht hat und bitte vergib mir, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Stell dich deine Wirklichkeit. Und ich sage, da werden Wunder passieren, Familien werden heilen, Dinge werden in Ordnung kommen und wir können die Dinge nicht in der Ewigkeit mitnehmen. Denn eines Tages stehen die dann und sagen, und du? Dann werden wir vor der Wirklichkeit gestellt. Und da gibt es kein Entrinnen und auf 1000 Fragen keine Antwort. Gott ist die Wirklichkeit und wir müssen eines Tages alle vor ihm stehen. Egal, fromm oder nicht fromm, alle Menschen müssen sterben und alle Menschen werden vor ihm mal treten und dann werden sie ihr Lohn empfangen, was es war. Deshalb bringt dein Leben in Ordnung. Wie es möglich ist, was du kannst, wach auf. Das ist doch wirklich, was ich stelle. Weißt du, ich gehe heim zu meinem Heiland. Nein, du kannst nicht. Der Himmel braucht dich noch nicht. Du musst erst mal hier noch ein paar Sachen erledigen. So. Fragen wir an, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. So begreifen wir, Gott sie sieht in deiner Situation. Weißt du, Gott passt nicht in diese Welt. Gott ist wie es jenseits, wie die andere Welt. Und deshalb, wir müssen uns darauf einstellen, auf diese Wirklichkeit. Und er ist anders, als du denkst. Er richtet anders. Nicht, ob du viel oder wenig gebetet hast. Gott pfeift auf die Gebete, Entschuldigung. Weißt du, was Gott fragt? Hast du Liebe gehabt? Die Gebete hören auf. Der Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, alle diese theologischen Dinge hören auf. Das Einzige, was bleibt, ist Liebe. Und die Menschen werden in der Ewigkeit nach der Liebe gemessen. Das ist diese Wirklichkeit. Stell dich der Wirklichkeit nach der Liebe. Und Gott ist anders. So, wir laufen so gerne schnell weg. Ja, ich bete. Meine Familie kommt zum Heiland. Ja, ich komme zum Herrn Jesus. Nein, hast du Liebe? Was hat Jesus den Petrus gefragt? Hast du mich lieb? Das ist die Frage, was Jesus interessiert. Nicht glaubst du an mich, sondern hast du mich lieb? Der Teufel glaubt auch an Gott und die Bibel und all diese Dinge. Aber der Teufel liebt nicht den Herrn Jesus. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen deinen Gemütskräften. So, was heißt für uns, der Wirkliche sich stellen? Weißt du, Jesus verstehen, was er wirklich wollte. Stell dich der Wirklichkeit. Sie ist rau manchmal und sehr hart, aber süß. Bitte vergib mir. Weißt du, da hörst du auf mit deiner Einsamkeit. Du durchbrichst diesen Teufelskreis. Wir durchbrechen sämtliche Teufelskreise, wenn wir anfangen, Liebe zu üben. Uns der Wirklichkeit zu stellen. Auch die zu lieben, die dir unsympathisch sind. Auch das gehört zur Wirklichkeit. Ja, den mag ich nicht. Der hat bei mir nichts zu suchen. Von diesem Haufen, was ich am Sonntag gesagt habe, der eine, der Charlie, der nicht in den Himmel kommen wollte, mit diesem Haufen möchte er nicht im Himmel sein. Ja, aber der Haufen wird da sein. Alle miteinander. Du bist ein Teil dieser Wirklichkeit, dieses Lebens, dieses irdischen Lebens. Gott hat dich gewollt und das von Anfang an vor Grundlegung der Welt. Und deshalb, du hast einen Auftrag, eine Funktion in dieser Welt. Und find heraus, was es ist. Nicht, dass du diskutierst und dich verteidigst. Nein, die Fälle, die in unserem Leben nicht erledigt worden sind, die erledigen. Und das ist eine ganze Menge. Auch bei Christen. Weißt du, du kannst noch so fromm sein und noch so religiös sein. Da gibt es so viele Dinge in deinem Leben, die du als Christ nicht korrekt warst. Auch wenn du wiedergeboren warst. Auch die Wiedergeborenen machen Fehler. Sie sündigen nicht, aber sie machen Fehler. Und diese Fehler verfolgen und begleiten uns. So, Gott zeigt, wo wir unbeständig waren, wo wir unterlassen haben. Die Sünde der Frommen ist Unterlassung. Nicht, was ich tue und getan habe, sondern was ich nicht getan habe. Und du hast gewusst, und die da wissen, Gutes zu tun und tun es nicht, denn eine Sünde, Unterlassung. Und wie oft hat Gott gesagt, du solltest dem Zeugnis geben? Oder solltest du hier was sagen? Oder hier was geben? Hier was tun? Und was unterlassen? Und so viele Menschen gehen verloren wegen deinen Unterlassungen. Die Unterlassung ist die schlimmste Sünde der Christen, der Wiedergeborenen. Bete. Bete, was Gott dir zeigt. Herr, ist alles in Ordnung? Wie ist meine Wirklichkeit? Wo unterlasse ich Dinge? Weißt du, manchmal ist es bei vielen Leuten zu spät, etwas zu tun und zu verändern. Aber vielleicht kannst du jetzt noch das Rad rumreißen und Ruder umreißen und was tun. Wir arbeiten für den Himmel. Wir leben für den Himmel, für die andere Wirklichkeit. Deshalb stell dich deiner Wirklichkeit und wir werden eines Tages bei Gott sein. Alle miteinander. Und wir werden aufmarschieren, so wie wir gelebt haben. Die Erde ist nur so Durchgangslager. Und erst im Himmel werden wir merken, habe ich meine Berufung erfüllt, wozu Gott mich berufen hat. Habe ich das getan, wozu ich qualifiziert war, was mir Gott gegeben hat, was mein Herzenswunsch war. Viele leben ihre Träume nicht aus, sie träumen weiter. Wirklichkeit. Es sind nicht irdische Erfolge, sondern auch in den Misserfolgen. Wir sollten einfach Christus ausleben und unseren Glauben halten. Wie sagt der Herr Jesus einmal in einer Geschichte? Du warst im Kleinen treu. Du warst im Kleinen treu. Ich will dir über mehr Güter und mehr Pfunde dir geben. Weißt du, treu. Wisst ihr, was Gott sucht, ist Treue. Das ist die Wirklichkeit. Bist du treu im Gottesdienstbesuch, im Zehnten geben, im Beten, im Zeugnis geben, im Missionieren, was das auch immer ist. Nicht nur Werke. Bist du treu, dass du selbst vor Gott trittst und sagst, Herr, erforsche mich und prüfe mein Leben. Wie sieht's bei mir aus? dieses Erforsche mich ist nicht für Heiden, das betet ein Jude, der David. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Weißt du, wir müssen ständig immer wieder durchleuchtet werden. Erforsche mich, Gott, röntge meine Seele, Herr, und sieh mal, wo da noch schwarze Flecken sind. Unbereinigte Geschichten. Erforsche mich, Gott. Und wie oft haben wir das unterlassen, dass wir uns von Gott erforschen lassen? Wir leben so blindlings in den Tag hinein und vergessen uns der Wirklichkeit zu stellen. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine, wie meine Motive sind. So vieles bestimmt unser Leben von den Motiven bestimmt. Weißt du, Gott will nicht die Tat sehen. Die Tat interessiert ihn gar nicht. Das Motiv. Das Motiv. Warum tue ich, was ich tue? Warum? Und jeder spürt in sich, die Wirklichkeit ist doch anders als das, was ich tue. Das Motiv. Ich möchte anerkannt werden. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte Karriere machen. Ich möchte Erfolg haben. Was sind die Motive? Prüfe deine Motive, warum du was tust, was du tust. Stell dich der Wirklichkeit, um einfach diese Motive zu durchleuchten. Die Wirklichkeit, die bleibt. Gott bleibt und Gott kennt unser Herz. Gott kennt unsere Gedanken von Ferne. Erforsche mich, Gott. Bin ich immer wieder deinem Ideal treu? Suche ich deinen Willen oder bilde ich mir was ein? Oder red mir was ein? Manche folgen irgendwelchen fragwürdigen Idealen, einem Fantasiebild, so wie die Pharisäer einst, oder versuchen ihre selbstgezimmerte Gerechtigkeit an den Tag zu legen und fantasieren weiter. Ja, ich bin gut. Ich habe noch nie was Übles getan. Ich lästere nicht, fluche nicht, rede kein dummes Zeug. Weißt du, Gott kennt unser Herz. Du kannst Menschen was vormachen, aber der Wirklichkeit, Gott, kann man nichts vormachen. Ich weiß gar nicht, warum ich so in diese Richtung heute Nachmittag gehe, aber trotzdem. Wir sollten unser Herz prüfen und Gott prüft unser Herz. Ich lese in 5. Mose 13 eine Stelle, das geht über den Propheten, aber das gilt für jeden Christen. Wir sollen keine Phantasten, keine Träumer sein. Wir sollen ehrliche Menschen sein, aufrichtige Menschen sein, wahrhaftige Menschen sein, denn dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Nicht nur dem Demütigen, sondern dem Aufrichtigen, die Motive. Da heißt es, wenn ein Prophet oder ein Träumer unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder ein Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat und er spricht, lass uns an anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt und ihnen dienen, so sollst du ihnen nicht gehorchen, noch den Worten von solchen Propheten, von solchem Träumer. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr es wirklich vom Herzen und von der ganzen Seele ihm lieb habt. Weißt du, da kommen Leute, die sagen dir knallhart die Wahrheit auf dem Kopf. Die sagen dir die Wahrheit auf dem Kopf. Weißt du, Gott erweckt falsche Propheten, die sind von Gott und deshalb erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Du siehst, wie Gott manchmal prüft, da kommt jemand und der hat mir alles auf dem Kopf gesagt. Und Gott prüft. Und weißt du, die versuchen dich von der Gemeinde wegzubringen, vom Wort Gottes wegzubringen, vom einfältigen Glauben wegzubringen und von wem, was auch immer ist. Diese falschen Propheten versuchen dir, ja, wir brauchen etwas Charismatisches, etwas Pfingstliches, etwas, wir brauchen Feuer von oben. Ja, in Berlin kommen ständig Leute, die reisen da durch und hinterlassen ihre Spuren. Und die versucht euch, und Gott versucht euch zu erfahren, ob ihr ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele dient und ihn lieb habt. Denn der Herr, euer Gott, soll dir folgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Nicht irgendwelchen sonderlehren Zeichen. Der Antichrist und der Teufel wird viele Zeichen und Wunder wirken. Leute werden umfallen und wieder aufstehen. Wir werden Purzelbäume schlagen. Was weiß ich, Feuer vom Himmel wird fallen. Goldstaub wird regnen. Und weiß der Kuckuck und was noch sonst. Verstehst? In aller Liebe. Und Zeichen und Wunder, und die treffen sogar ein. Nicht, dass sie nicht eintreffen, sondern Gott sagt, und sie treffen ein. Worte Erkenntnis. Ich bin für prophetische Dinge, ich bin für diese geistlichen Dinge, ich bin für Zeichen und Wunder. Aber die müssen uns zum Herrn bringen und diese Dinge dürfen uns nicht an Menschen binden, sondern an Jesus oder sie sollen bleiben, wo sie sind. Weißt du, viele dieser Dinge, durch dieses, ja, der hat für mich gebetet, die Hände aufgelegt und meine Füße sind gerade geworden. Ja. Bring das dich zu Jesus oder bring dich das nur zu Menschen. Du sollst dich nicht verführen lassen. Du sollst die Gebote Gottes, die Stimme des Herrn in deinem Herzen hören. Du solltest mehr verlangen, mehr von Jesus. Nicht, wann kommt er wieder? Bleibe bei der Wirklichkeit, die Gott dir gegeben hat in seinem Wort, bei der Offenbarung. Auch wenn alles 100% stimmt und 100% wahr ist, in aller Liebe. Eine 100%ige Wahrheit kann auch eine Lüge sein, ihr Lieben. Weißt du, da ist was passiert. Nein, Gott will, dass noch mehr in deinem Leben passiert. Und zwar an Jesus. Wisst ihr, ich bin einer, ich versuche die Leute zu Jesus zu bringen, an Jesus anbinden. Und entweder bleiben sie bei Jesus und das ist gut für sie. Und wenn sie nicht bleiben, muss ich dann dem Herrn überlassen, was mit ihnen wird. Der Herr wird sie richten. Aber mein Anliegen ist, die Menschen an Jesus zu binden. Nicht an die Gemeinde, nicht an meine Person oder nicht an die Geschwister. Nein, an Jesus müssen die Menschen gebunden werden. Und wir haben hier so viele Menschen in dieser Stadt, die sind an irgendwelche Persönlichkeiten gebunden und nicht an Jesus. An irgendwelche Musik, an welche Gottesdienstformen, an irgendwelche Lehren. An Jesus müssen sie gebunden sein. Er ist dieser Anker. Wenn so ein Träumer und so Prophet, das ja, kommt in dieser Stadt und zu dir und selbst von Engelerscheinungen spricht und berichtet, und tatsächlich gibt es gibt solche Dinge, die, weißt du, auch all diese Dinge, die dürfen uns nicht weg von Jesus bringen, sondern hin zu Jesus, hin zum Kreuz, hin näher, mein Gott, zu dir. Und weißt du, gerade diese Superstars, die versuchen, willst du wissen noch, was Gott über dich denkt, willst du noch mehr wissen, willst du noch mehr erfahren, dann musst du zu uns kommen. Und das ist die Verführung. Weißt du, am Schluss wirst du hypnotisiert, fanatisiert, verzaubert. Das ist der Mann Gottes. So wie der Simon der Zauberer in Samaria. Das ist die Kraft Gottes. Und er hat das ganze Volk verzaubert, bis der Heilige Geist kam. Wisst ihr, wenn der Heilige Geist mal da ist, dann kann dich niemand mehr verzaubern. Dann glaubst du nur noch Jesus. Dann hörst du das Wort von irgendjemand auch und prüfst, führt er zu Jesus oder wo bringt er uns hin? In welche Richtung geht der Dampfer? Stell dich der Wirklichkeit. Ist das auch das geistliche Leben? Du darfst nicht jeden Schund und jede Wahrheit und jede Lüge glauben. Prüfet alles, sagt die Bibel. Und dann erst das Gute behalten. Aber du musst wissen zuerst, was ist das Gute und was ist das Schlechte. Weißt du, wir brauchen keine Geisterbeschwörer. Weißt du, wie Gott sich offenbart? Ich will nur ganz schnell in ein paar Sekunden versuchen, wie wir Gott näher kommen. Wir kommen Gott nicht näher, wenn uns alles blenden und gut geht, wenn wir alles haben, wenn wir alles sind, wenn wir alles können. Wir kommen Gott näher, wenn wir bedürftig sind. Die erste Seligpreisung ist, selig sind die, die geistlich arm sind, die immer bedürftig sind, die immer brauchen. Heiland, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich. Wir leiden an unseren Fehlern, an unseren Schwächen. Weißt du, wir leiden. Es ist nicht so, wie es ist. Es könnte noch besser werden. Das ist unsere Wirklichkeit. Wir stellen es und wir kommen mit unserem Paket und was es auch alles ist zum Heiland. Wir bilden uns nichts ein. Nein, wir geben zu. Ich brauche dich. Ich bin so leer. Ich brauche wieder eine neue Füllung, eine neue Salbung. Und das brauche ich jeden Tag neu. Du sagst, Bruder, mach du das wie bitte? Doch, ich brauche jeden Tag neu die Füllung und Salbung des Heiligen Geistes. Brauche ich. Ich jage keinem Phantom nach. Sondern Herr, ich bin von dir abhängig. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nur eines. Du hast angefangen heute Morgen und heute Abend wirst du es fertig bringen. Und was hier heute noch nicht erledigt ist, morgen wirst du wieder weitermachen. Und morgen fange ich wieder von vorne an. Lass uns ganz ehrlich sein. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir sind manchmal abgekämpft, abgespannt. Und weißt du, aber der Herr zeigt uns, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft und fahren auf wie Adler. Die auf den Herrn harren. Gott hält uns immer kurz. Entschuldigung, aber das ist so. Wir werden so kurz gehalten, wir müssen immer zum Heiland. Wegen jeder Kleinigkeit. Wegen jeder Kleinigkeit. Und deshalb, wir leben in dieser Welt in der Abhängigkeit vom Herrn. Und deshalb, ich kann nicht mich gehen lassen. Ich muss immer wieder an den Herrn mich wenden. Herr, ich brauche eine Offenbarung, ich brauche einen Impuls, ich brauche wieder deine Stimme. Nicht von irgendjemand, nicht vom Propheten oder irgendwelchen besonderen Menschen, nein, von dir. Unser Problem ist oft, dass wir in Wahnvorstellungen verfallen, uns was einbilden, ja, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich bald am Ziel. Nee, es sind noch ein paar Meilen, bis wir am Ziel sind. Noch ein paar Meilen. Stelle der Wirklichkeit, verdränge nichts. Schau nicht um, was passiert da. Bei der Olympiade war wirklich einer der besten Läufer und der hat wirklich seine Goldmedaille verdient, aber der hat nicht einmal Silber gekriegt, der hat sich umgeschaut, wie weit mein Kollege ist. Und das war sein Verhängnis. Ein paar Sekunden, Hundertstel von Sekunden und seine Medaille, Goldmedaille war verspielt. Wir sollen nach vorne schauen, auf das Ziel hinrennen und nicht gucken, was macht mein Bruder, was macht meine Schwester. Was macht die Gemeinde, was machen die und was machen jenen? Vergiss alles. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das ist unsere Wirklichkeit. Dieses Ziel ist vorgestreckt. So, und guck nicht nach links und rechts. Wie geht's denen? Nein, jag auf das Ziel oder orientier dich auf Jesus, dem Vorläufer unseres Glaubens. Den Vorläufer. Der Wirklichkeit nachjagen. Die Wirklichkeit verfolgen. Und das alles, was dient zu meiner Heiligung. Das, was unnötig ist, ablegen, zurücklassen. Das, was mich entmutigt, das mich bitter macht. Du musst jeden Tag neu aufstehen. Oh Herr, hilf mir, dass ich nicht immer daran denken muss. Weißt du, wir denken manchmal, was habe ich alles aufgegeben? Was habe ich verloren? Was war das und so? Vergiss es. Du musst jeden Tag wieder neu anfangen, bis es endlich in deinem Unterbewusstsein nicht mehr da ist, bis es Gott dich neu einprogrammiert hat. Bis dir diese Dinge nicht mehr auftauchen. Nicht nur, dass du verdrängst, ich will damit nichts zu tun haben, das geht mir nichts mehr an, ich habe dem Herrn abgegeben. Nein, nicht nur theoretisch dem Herrn was abgeben, sondern wirklich dem Herrn abgeben. Das ist, stell dich der Wirklichkeit, wirklich. Und das musst du jedes Mal tun. Manche Leute haben sich die Schweigepflicht aufgelegt, ich rede nicht darüber. Aber das kommt immer wieder hoch. Immer wieder. Die alten Geschichten. Deshalb, bis Gott ein neues Programm in mir einprogrammiert hat. Und wir fragen uns manchmal, wo kommt das alles her? Ich weiß es nicht, ob ich es noch schaffe, aber ich will auch diesen Punkt noch ganz kurz streifen. Viele Menschen fliehen vor sich selber, vor der Wirklichkeit. Sind auf der Flucht vor der Wirklichkeit. Und man fragt sich, warum bin ich auf der Flucht vor der Wirklichkeit? Und ich sage dir eines, vieles kommt von deiner vorgeburtlichen Phase. Deine Mutter wurde kontrolliert in der Schwangerschaft, hat dich vielleicht versucht zu verstecken, du durftest gar nicht kommen, hat Angst gehabt, dass die Schwangerschaft bekannt wird. Und da kommt so viel Unterdrückung, diese vorgeburtliche Phase. Wir lesen zwar in der Bibel, und du hast uns im Mutterleib, oder du hast mich im Mutterleib zubereitet, aber da war die Mutter auch mit, die mitgepanscht hat. Die Leute, das Umfeld. Weißt du, dann hat sie vielleicht dich heimlich auf diese Welt gebracht, die Sünden nicht nur der Väter, sondern auch die Sünden der Mütter. Viele der verborgenen Probleme, denen wir fliehen und vor der Wirklichkeit weglaufen, kommen aus der vorgeburtlichen Phase. Du hast mich wunderbar zubereitet im Mutterleib. Du, das steht für Gott, aber auch für deine Mutter, auch für deinen Vater, für deine Geschwister. Vielleicht wollten deine Geschwister dich gar nicht haben, haben dich abgelehnt und gehasst. Vielleicht deine Umwelt. Jetzt könnt ihr euch das dritte, vierte, fünfte Kind leisten. Viele sind gar nicht so wunderbar zubereitet worden, wie wir manchmal sagen. Du hast mich wunderbar zubereitet. Du bist körperlich perfekt, aber seelisch defekt. Geistlich. Viele sind verstümmelt worden im Mutterleib. Verbogen und verkrampft. Und du kannst die Spuren nicht wegwischen und sagst, warum ist das in meinem Leben so? Warum versuche ich mich zu verstecken, untertauchen, warum kriege ich keine Freunde, warum bin ich einsam? Du kannst deine Probleme nicht ertränken, auch nicht wegsäufen. Die Probleme sind da, die muss man sich stellen. Und das ist der Grund, warum viele trinken oder Drogen nehmen oder vieles andere, die versuchen, diesen Kummer zu verdrängen. Wir müssen uns der Dinge stellen. Gott muss das alles ins Meer der Vergessenheit bringen und nicht ich. Du bist geboren und du musst jetzt lernen, auch dich von deiner Mutter abzunabeln durch die Gnade Gottes. Und du brauchst eine göttliche Lösung, dass du das alles vergessen kannst. Ich bin nicht gewollt, nicht erwünscht. Meine Mutter hat es unterdrückt. Verstehst du, ich durfte gar nicht geboren werden. wie auch immer, vor allem diese Nachkriegsgeneration, was alles war. Und solange das nicht gelöst ist, kommt im Traum, in meinem Unterbewusstsein, das alles immer wieder hoch. Du kannst dein Bewusstsein manipulieren, aber dein Unterbewusstsein kannst du nicht verdrängen. Und Traum ist eine Form der Offenbarung aus dem Jenseits, aus dem Unsichtbaren. Im Traum ist uns entweder Gott da oder der Teufel. Und diese Dinge werden da. Und im Traum, das ist das, was der Hiob hat, diese Götterversammlung, wo der Teufel da rumkriecht und dergleichen diese Anklage und beschuldigt einen und wieso, sowieso, was so alles ist. Viele Träume hast du vergessen, erinnerst dich nicht mehr, aber diese Dinge haben dich programmiert. Weil du kein Geistesmensch bist, weil dir der Schlüssel zum Unsichtbaren, zum Unterbewussten fehlt. Deshalb verstehst du nicht, du bist so diesseits orientiert, materialistisch eingestellt und du siehst nicht, was ist wirklich passiert im Verborgenen. Du hast mich wunderbar zubereitet. Stell dich der Wirklichkeit. Du funktionierst körperlich, aber du verdrängst so viel an deinem Leben, den Ärger, die ganze Verdrießlichkeit, die und Erbitterung gegen was du hast, die Gesellschaft. Du hast ein Vaterhaus vielleicht. Du magst die ganze Familie, die ganze Sippe nicht. Du hast die Dinge nicht verarbeitet. Und du hast vielleicht unter einem Teppich gekehrt. Es sind schon 20, 30, 40, 50, 60 Jahre vergangen. Aber die Dinge sind da. Das nimmst du mit ins Grab. Vergiss, es muss alles raus. Es muss alles raus. Wir sind gute Verdränger und Meister in dieser, speziell in diesem Fachgebiet. Dein Problem, du kennst dich selbst nicht und hast keinen Zugang zu dir selbst. Weißt du, Gott zeigt, mit dir stimmt was nicht. Du bist so zerrissen. Du gibst immer anderen Leuten die Schuld. Andere sind alle schuld, aber bloß du nicht. Du willst dich selbst gar nicht annehmen, kannst dich gar nicht annehmen. Du kannst dich nicht akzeptieren, was es auch immer ist. Du kannst niemand heiraten und niemand will dich heiraten. Nur als Beispiel, da liegen viele Gründe mit in der Geschichte. Und warum das vieles nicht klappt, weil du verletzt bist. Und wenn das jemand sagt, zum Beispiel ich jetzt in diesem Fall, ja das geht mir nicht an, der Herr Jesus hat alles gut gemacht. Ja, der hat deine Sünden vergeben und die Sünden anderer hat er auch vergeben. Aber jetzt muss das Kapitel aufgearbeitet werden, deine vorgeburtliche Phase. Du hast Angst vor dir selbst und fliehst. Und immer wieder bist du auf der Flucht, rennst von einem Problem zum anderen und denkst, jetzt werde ich endlich mal rauskommen. Auch im Gebet bist du immer noch auf der Flucht. Und ich habe festgestellt, Menschen, die beten so unkonkret. Leute, die hier nicht geheilt sind, die beten so abstrakt. Unwirklich, nicht mit dem Herzen. Wenn dein Herz rein ist, dann betest du wie ein Kind. Und erlebst deine Kindheit im Glauben, im Gebet. In meinem ganzen Leben, vielleicht bist du jetzt immer noch auf der Flucht, gerade aufgrund dieser Dinge, von einer Gemeinde zur anderen, immer auf der Flucht, immer auf der Suche. Wo ist die Wahrheit? Du rennst von einer Wirklichkeit zur anderen, weil du deine eigene Geschichte nicht wahrhaben willst. Und es ist so wichtig, dass du deine Geschichte erkennst und annimmst und Gott abgibst und sagst, Vater, das bin ich, hier bin ich, mach aus mir was. Viele versuchen, ihrem eigenen Schatten wegzulaufen und dein Leben, das ist die Wirklichkeit, die Früchte. Und die Früchte verraten uns, was für ein Baum wir sind. Auch wenn du vielleicht unbewusst die Maske trägst, die Wirklichkeit ist da. Hinter der Maske bist du und du wirst dich immer selbst wiederfinden. Ein fremder Geist kontrolliert dich, deine Fantasien, Träume, Ängste, Krankheiten, Schmerzen, Gefühle und so weiter. Das sind alles nur unausgesprochene Wirklichkeiten, die irgendwo versteckt sind. Dein Herz blutet. Dein Herz weint. Da ist noch so vieles offen, unbeglichen oder unbezahlt. Bring die Dinge in Ordnung. Stell dich der Wirklichkeit. Das sind die Fratzen, die dich verfolgen und die nach dir greifen, diese Monster, die dich nachts auslachen und verspotten. Der Herr sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sind diese Probleme. Wir sind so beladen worden von all diesen negativen Dingen. Ich will euch ein anderes Leben geben. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Geister weiter in deinem Unterbewusstsein. Nein, das will ich nicht wahrhaben. Und das ist doch da. Sei ehrlich. Sie treiben dort ihr Unwesen und sie terrorisieren dich und tyrannisieren dich. Diese Geister, sie nisten sich in deinem Geist ein und die Seele wird verwundet. und wird zu einem Brutgebiet. So wie die Zugvögel, die kommen, da ist ein Sumpf und wo Sumpf ist, lassen wir uns nieder, da gibt's was zu futtern. Ganze Schwärme kommen und fangen an hier zu brüten. Und es zieht andere Geister an. Und deshalb, der Sumpf muss ausgetrocknet werden. Der Sumpf meiner Vergangenheit, meiner Geschichte. Es ist ganz arg wichtig, Geschwister, was ich hier sage. Denn wir werden eines Tages mit der Wirklichkeit konfrontiert. Und dann wird der Herr dir sagen, du hast alles gehört. Pastor Matthäus hat dir gesagt oder angetippt. Ich habe nicht alles gesagt, so viel Zeit habe ich nicht, aber angetippt. Und du bist drüber hinweggegangen, hast es geleugnet, einfach unter dem Teppich gekehrt, stehen gelassen. Diese Geister setzen sich fest und bleiben und gehen nicht weiter. Und lagern sich dann in deinem Leben. Machen sich gemütlich. Und nachher kommen diese ganzen Fantasien, die ganzen Utopien und all das, was dich durcheinander bringt. Die Wirklichkeit. Schau dich im Spiegel mal an, im Spiegel Gottes, im Gebet, im Heiligen Geist, wenn du das kannst. Dass du, der Herr dir zeigt, was bin ich wirklich. Jedes Wort, das du hörst, wird zum Geist und kommt aus dem Geist, aus einem anderen Bereich. Ich werde eine der nächsten Tage über das Jenseits sprechen. Wie funktioniert das Jenseits? Es kommt aus der anderen Welt und es kehrt wieder zurück. Jedes Wort kommt nicht leer zurück, auch das, was die Leute sagen. Deshalb alles, was du gehört hast, diese ganzen Verletzungen in der Kindheit. Verletzte werden noch mehr verletzt und verletzt und verletzt und weiter verletzt. Und diese Kette hört nicht mehr auf. Stelle dich der Wirklichkeit. Du musst neu einprogrammiert werden. Neues Programm, neue Software, neue Hardware. Was es auch immer ist in deinem Leben. Werde voll des Heiligen Geistes. Fang an, die Bibel zu lesen. Nicht nur, wie werde ich Gott erkennen? Was passiert mir? Nein, lies einmal, lass die Bibel, das Wort Gottes zu deinem Herzen sprechen. Einfach blind. Herr, lies diese Psalmen. Einfach nur Bibel lesen. Nicht studieren. Das kannst du später machen. Aber mal Bibel lesen, Wort Gottes. Lese dich frei. Lese dich frei. Über die Bibliothekeingang von Alexandria, da hieß es, Das ist Heilstätte der Seele, diese Bibliothek. Lies dich gesund. Die Bibel ist die Heilstätte deiner Seele. Studier die Evangelien, das heißt, lies die Evangelien. Oh, das ist Jesus. Der stillt den Sturm, der vermehrt das Brot, der reinigt die Aussätzige. Vergegenwärtige Jesus. Und du bist vielleicht ein Aussätziger. Und deshalb die Botschaft, reinig die Aussätzige. Jesus, mach mich sauber, mach mich koscher, mach mich rein. Mach mich wieder umgänglich, dass ich wieder zu den Menschen kommen kann. Und dass ich nicht hier in dieses Loch da hausen muss. Komm regelmäßig in den Gottesdienst, in die Gemeinde. Hör dich frei. Weißt du, bete dich frei, lies dich frei, sing dich frei, arbeite dich frei. Richard Wurmbrand hat irgendwo wurde, als in einer unserer Gottesdienste, als er hier bei uns war, wurde gefragt, warum schreiben Sie so viele Bücher? Sagte, wissen Sie, ich muss den Kommunismus verarbeiten. Und den Kommunismus habe ich lange Zeit nicht verarbeitet. Ich habe Elektroschocks an Füßen gehabt, bekommen und so weiter. Da bin ich manchmal im Bett nachts gestanden und geschrieben. Und ich schreibe mich frei vom Kommunismus. Wir müssen Dinge tun, damit wir frei werden. Weißt du, das ist, wie Gott uns heilt, bis wir ein anderes Programm bekommen. Richard Wurmbrand hat mir gesagt, also seine Frau auch, hat lange gesagt, also mein Mann war gar nicht ausstehlich, nachts hat er geschrien, auch als Kind Gottes, auch als Prediger, bis er angefangen hat, ein Buch nach dem anderen zu schreiben und was für die verfolgten Christen zu tun. Mach Kunst, mal, fang an zu malen, mal dich frei. Musizier dich frei. Und weißt du, das ist mehr wert, all diese Dinge, als die Medizin. Die Medikamente vergiften dich nur. Du musst lernen, dich frei zu schaufeln. Du bist erst gesund, wenn du deinem Geist gesund bist. Wenn du kreativ bist. Wenn du das alles zurücklässt, meine Verletzungen, meine Ablehnung. Und dein Unterbewusstsein speichert was Neues. Wenn diese bösen Stimmen aufgehört haben. Aber du musst dich zuerst mal der Wirklichkeit stellen. Und jeder hat ein Talent, jeder hat eine Gabe. Gott hat etwas gegeben. Fang an, das durchzuziehen, konsequent in deinem Leben, für dich privat. In Spandau, da habe ich eine alte Frau besucht. Und was heißt, jemand in der Familie ist gestorben, ich habe die Trauerfeier gemacht und diese Frau war ja eine Kämpferin und die hat alle ihre Gedanken, die hat so einen Stapel Hefte, also über einen Meter Hefte gehabt, was sie alles so geschrieben hat, ihre Gedanken aufgeschrieben, Tagebuch. Sie hat so immer Tagebuch, immer jeden Tag aufgeschrieben. Sie hat sich so auf diese Art gesagt, ich musste die DDR-Vergangenheit, ich musste all das, was zurück war, ich musste mich da freischreiben. Und hat einfach in einem Tagebuch geschrieben, alle diese negativen Dinge, das wird wahrscheinlich kein Mensch lesen, hat er gesagt, aber ich bin frei, ich habe es abgeschrieben und abgegeben. Eine andere Person, wo ich kennengelernt habe, früher gab es so Kassettengerät und Diktiergerät, diese Person hat auch in Spandau, die hat eine Kassette nach der anderen besprochen, ihr Lebensgeschichte besprochen. Sie hat sich freigesprochen. Keiner hat ihr zugehört, keiner wollte ihr zuhören, aber ihr Kassettengerät hat ihr zugehört. Und sie hat sich freigesprochen. Weißt du, wir denken, das ist Blödsinn. Wir brauchen etwas, um uns zu befreien. Oder du gehst zum Psychiater und liegst dann auf der Couch und beichtest und bekennst. Wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Von nichts kommt nichts. Ganz schnell. Dein Inneres muss von Gott gefüllt werden, durch den Heiligen Geist. Und dann verschwinden all diese Dinge, diese bösen Bilder oder blöden Gedanken, was es auch immer ist. Und plötzlich sind die Klageweiber weg, die dich verklagen und bedauern und bemitleiden. Du bist erst gesund und geheiligt, wenn du mit dir selbst ins Reine gekommen bist. Sokrates, jemand steht da auf dem Marktplatz und ein Gaukler und kann das so auf die Gesichtszüge von den Menschen deuten. Und da steht einer mit der Büste vom Sokrates und am Arm und denkt, ich frage mal, was er von dieser Büste denkt, also von diesem Bild, von diesem Gesicht. Dann schaut der Gaukler an, das ist ein grober Mann, das ist ein Räuber, das ist ein Dieb, das ist ein Lästerer, der stur, der ist so nichts zu gebrauchen. Und Sokrates steht daneben. Und dann sagt der Schüler zum Sokrates, Meister, sag doch was, dass du das nicht bist. Dann sagt er, und dieser bekannte Satz, das wäre ich alles geworden, wenn ich nicht ein Philosoph geworden wäre. Verstehst du? Diese Gesichtszüge, diese derben, rauen, unausgeglichen, das wäre die Wahrheit, wenn ich nicht ein Philosoph geworden wäre. Ich möchte es umdrehen. Weißt du, aus dir wäre das alles geworden, wenn du kein Christ geworden wärst. Wenn du nicht zu Jesus gekommen wärst. Das wäre aus dir alles geworden. Deshalb, das Wort Gottes ist so scharf und so stark, er scheidet Mark und Bein. Bringt Ordnung in unserem Leben. Deshalb schau zurück, vergiss alles, was da war und sage, Herr, wenn du nicht in mein Leben gekommen wärst, das alles wäre ich geworden. Was man in der Bildzeitung, in der Zeitung hier liest, was man im Fernsehen sieht, an Verbrecher, an Kriminellen, an Mafiosis, an Räubern, das wäre ich alles geworden, wenn ich nicht ein Christ geworden wäre, wenn ich nicht den Heiligen Geist in mir bekommen hätte, wenn das nicht passiert wäre. Deine Seele muss befreit werden von all diesen negativen Zügen. Das bist du. Das kannst du nicht verleugnen. Aber du bist etwas anderes durch den Heiligen Geist geworden. Psalm 101, dann heißt es hier vom David noch ganz schnell, ich achte darauf, untadelig zu leben. Ich befasse mich nicht mit den Unheilsplänen. Positives Denken. Mit Gottes Gebote zu übertreten, ist mir verhasst. Man soll es mir nicht nachsagen können. Also 101. Die Schlechtigkeiten will ich nicht wissen. Du musst dich von diesen Dingen distanzieren. Darum halte ich mich von Falschen fern. Für Betrüger ist kein Platz in meiner Nähe. Lügner müssen aus meinen Augen. Ich befasse mich mit dem nicht mehr. Ich bin Christ geworden. Preis Gott. Halleluja. Lass uns nach Golgatha schauen. Und dort ist die Heilstätte. Dort ist die Heilstätte unserer Seele. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Und alle Wunden können geheilt werden. Jesus, in deine Wunden sind wir geheilt. Können wir die Heilung erfahren, auch die früh vorgeburtliche Phase, die nachgeburtliche Phase, die in den Schulen, Kindergarten oder wo auch immer, wo wir so viel Negatives erlebt haben, was uns geprägt hat, das Unterbewusstsein beschädigt hat. Jesus, ich danke dir, dass du all diese Wunden heilst. Und wenn jemand deinem Wort zuhört, Herr Jesus, heile die unsichtbaren, unbekannten negativen Dinge, die da sind, und deck sie auf, und dass wir uns der Wirklichkeit stellen und nicht der Wirklichkeit mehr weglaufen. Vater, danke, dass wir das lernen dürfen, in jeder Lage dir treu zu sein, egal was es ist, sich zu dir zu halten und dich nicht verlassen. Segne all die, die dein Wort hören jetzt und gehört haben. Lass das Wort wachsen und zunehmen in unserem Herzen. Amen.